Deutschlandfunk Kultur.
Fernab jeder virologischen und epidemiologischen Betrachtung und fernab jeder lebensbedrohenden Konnotation steht der musikalische Fachbegriff Corona schon früh in den Lehrwerken des 18. Jahrhunderts als Synonym für ein einzigartiges musikalisches Zeichen, die Fermate. Bereits Johann Gottfried Walther beschreibt die Corona in seinem 1732 erschienenen musikalischen Lexikon ausführlich.
Corona oder Coronata. Also wird von den Italienern dieses Zeichen genennet, welches, wenn es über gewissen Noten in allen Stimmen zugleich vorkommt, ein allgemeines Stillschweigen oder eine Pausam generalem bedeutet.
Auch Leopold Mozart untersucht die aufführungspraktische Funktion der Fermate bereits in der ersten Auflage seines 1756 in Augsburg erschienenen Versuchs einer gründlichen Violinschule.
Ein solches Aushalten wird zwar nach Gutdünken gemacht, doch muss es nicht zu kurz und nicht zu lang, sondern mit guter Beurteilung geschehen. Alle die Mitspielenden müssen einander beobachten, um sowohl die Aushaltung zugleich miteinander zu enden, als auch um wieder gleichförmig anzufangen. Es ist hierbei sonderbar zu merken, dass man den Ton der Instrumente recht austönen und verrauschen lasse, ehe man wieder zu spielen anfängt. Auch dass man dahin sehe, ob alle Stimmen zugleich oder ob eine nach der anderen wieder eintrete. Welches man aus den Sospieren und aus der Bewegung des Anführers, auf den man alle Zeit die Augen wenden muss, erkennen kann. Die Italiener nennen dieses Zeichen La Corona.
Noch ausführlicher und mit entsprechenden Notenbeispielen versehen, geht Leopold Mozart dann in der zweiten Auflage seiner Violinschule 1770 differenziert auf die praktische Ausführung der Fermate ein.
Wenn aber dieses Zeichen, welches die Italiener La Corona nennen, über oder unter einer Sospir und Pause steht, so wird bei der Sospir etwas mehr, als es die Ausrechnung im Takte erforderte, stillgeschwiegen. Hingegen wird eine Pause, über welcher man dieses Zeichen sieht, nicht so lang ausgehalten, sondern manchmal so vorbeigegangen, als wenn sie fast nicht zugegen wäre.
Bemerkenswert ist hierbei, dass Fermaten über Pausentakten also nicht verlängert bzw. ausgehalten, sondern nach gutem Geschmack und richtiger Beurteilungskraft tatsächlich verkürzt werden sollen. Leopold Mozart bezieht sich da interessanterweise mit seinen aufführungspraktischen Ausführungen auf Georg Mufferts Vorwort zum 1682 in italienischer Sprache veröffentlichten Compendium Armonico Tributo. Georg Muffert ist Organist am Hof des Salzburger Fürsterzbischofs Max Gandolf von Kühnburg und führt hier stilbildend und im Übrigen überaus einflussreich unterschiedliche Spieltraditionen Frankreichs, Italiens und Süddeutschlands zusammen. Dabei verweist er immer wieder auf die welsche Manier, die er auf seinen Studienreisen zu Pasquini und Corelli kennengelernt hatte. Insbesondere zur Ausführung einer solchen Fermate, bemerkt er.
Außerdem, wo sich gemeinsame Pausen finden werden, die oben in dieser Weise als Fermate bezeichnet sind, wird man sie nicht genau nach Tempo beachten, sondern nach freiem Ermessen und etwas kürzer als gewöhnlich.
Aufgrund der unzähligen und äußerst disparaten Fermatentheorien fällt es nicht immer leicht, die Corona bzw. die Fermate ihrem musikalischen Kontext gemäß zu dekodieren. Dabei ist die Fermate als musikalisches Zeichen nicht allein auf ihre semantische und syntaktische Ebene festgelegt, sondern auch pragmatisch dimensioniert. Der Zeichentheoretiker Charles Morris führt in seinem grundlegenden semiotischen Modell aus, dass also zudem die Beziehung zwischen einem Zeichen und seinem jeweiligen Benutzer zu beachten ist. Insofern erkennen wir die Fermate als Bedeutungsträger, der als sogenannter Signifikant innerhalb eines Textes Kommunikationsprozesse in Gang setzen kann. Während Leopold Mozart die Corona als musikalisches Zeichen, als Haltepunkt, als Ort beschreibt, an dem die Zeit gleichsam außer Kraft gesetzt ist, versucht der Dichter und Schriftsteller Paul Celan in seinem grandiosen Wunderwerk Corona einen ähnlichen Zeitbegriff zu entwickeln, der die Vorstellung, die Zeit könne stillstehen oder gar zum Stillstand gebracht werden, als Verweilen im Augenblick für möglich erachtet. Gewiss ist Paul Celan auch in der Welt der Musik ein Poeta Doctus. Und so liegt es nahe, den Terminus Corona in seiner musikalischen Dimension für einen möglichen Zugang zu Celans hermetischer Lyrik zu erschließen. Die vermeintlich utopische Vorstellung, die Zeit tatsächlich beherrschen zu können, sich ihrer bemächtigen zu können, sie letztendlich überwinden zu können, wird evident in Celans Formel: Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Ja, wir können dieses Gedicht als Liebesgedicht verstehen, und doch ist es viel mehr. Denn Celans Kunst, der Sprache in intermedialen Beziehungsketten immer wieder neue Orientierungspunkte zu eröffnen, lässt Fachbegriffe in ihrem semantischen Reichtum jedes Mal von Neuem aufblühen. »Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis« verweist auf ein Liebesverhältnis, das aus der Spannung zwischen Erinnerung und Vergessen lebt. In dem Maß, wie Celan die Möglichkeiten des Sagbaren erweitert, setzt er uns der Versuchung aus, die polyvalenten Anspielungen verstehen und neue Pfade des Erkennens verfolgen zu wollen. Celans Lyrik erschließt sich nicht in objektiven Interpretationen, sondern ermöglicht in subjektiv geprägten Annäherungen auch Einblick in die intertextuelle Kommunikation eines Liebespaars. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit, so endet Celans Liebesgedicht. Ja, sie sind ein Liebespaar. Beide, Ingeborg Bachmann und Paul Celan, äußern diese Liebe freilich in einer diskreditierten und kompromittierten Sprache. Celan hatte beide Eltern durch den Terror der Nazis verloren, war nun als Flüchtling in Wien angekommen. Im Frühjahr 1948 verliebt er sich also in die 6 Jahre jüngere Philosophiestudentin und Tochter eines überzeugten Parteimitgliedes der NSDAP. Sie, Ingeborg Bachmann, weiß, wie sehr sich auch Paul Celan die Anerkennung als Dichter im deutschen Sprachraum wünscht und verschafft ihrem Umschlungenen schließlich eine Einladung der Gruppe 47. Im Mai 1952 trägt Celan hier in Niendorf an der Ostsee sein Corona-Gedicht vor.
Corona. Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Im Spiegel ist Sonntag, im Traum wird geschlafen, der Mund redet wahr. Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten, wir sehen uns an, wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, wir schlafen wie Wein in den Muscheln, wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
Die von Paul Celan intendierte Unfassbarkeit und die hermetische Undurchdringlichkeit schillernder Begriffe eröffnen uns immer wieder ungeahnte Räume und ermöglichen Gedankenspiele, deren poetologische Korrespondenzen zu Ingeborg Bachmann vieldeutig in Mozarts virtuoser Motette Exultate Jubilate durchklingen. Dieses populäre Jugendwerk, Köchelverzeichnis 165, entsteht für einen der ganz großen, gefeierten Sopran-Kastraten. Im Oktober 1772 bricht der 16-jährige Mozart in Begleitung seines Vaters zur dritten und letzten Reise nach Italien auf. Zur Eröffnung der Karnevalssaison wird am 26. Dezember 1772 im Mailänder Teatro Regio Ducale das Dramma per Musica Lucio Silla gegeben. Vom Primo uomo Venanzio Rauzzini in der Rolle des Cecilio restlos begeistert, komponiert Mozart für diesen italienischen Opernstar gleichsam als persönliche Reverenz die Motette Exultate Jubilate. Ein prachtvoll luxurierendes, auf die stimmlichen Möglichkeiten Rauzzinis fokussiertes Stück, das am 17. Januar 1773 in der Mailänder Kirche San Antonio zum ersten Mal erklingt. Noch tags zuvor, am 16. Januar 1773, berichtet Wolfgang Amadé Mozart seiner Schwester aus Mailand mit unnachahmlichem, kreativ-anarchischem Sprachwitz, die Abfolge der Wörter selbstbewusst vertauschend:
Ich vorhabe, den Primo eine Homo-Motetten machen. Welche müssen morgen bei den Theatinen, denen produziert wird. Seiet auf wohl, ich euch bitte. Lebe wohl. Adio.
Mozarts brillante Kantate für Sopran und Orchester entspricht in seiner konventionellen Anlage ganz dem Typ der geistlichen Solomotette, die Johann Joachim Quanz bereits in seinem 1752 erschienenen Lehrwerk Versuch einer Anweisung, die Flöte Traversière zu spielen, erläutert.
In Italien benennet man heutigen Tages eine lateinische geistliche Solokantate, welche aus 2 Arien und 2 Rezitativen besteht und sich mit einem Halleluja schließt und welche unter der Messe nach dem Credo gemeiniglich von einem der besten Sänger gesungen wird, mit diesem Namen.
Mozart verzichtet in dieser Offertoriumsmotette auf ein zweites Rezitativ und beschreibt zunächst den freundlichen Tag und das Fliehen der Wolken und Stürme.
Exortus est justis in expectata quies, unique obscura regnabat nox, surgit et andendi, quid demoestis ad hoc, et jucundi aurore fortunate, frondes dextera plena, et
während Mozart in der sich anschließenden zweiten Arie Tu Virginum Corona daran geht, Maria als die Krone der Jungfrauen mit einer eingängigen 32-Figur in den Violinen musikalisch nachzuzeichnen, ist bei Celan für den Begriff Corona ein weit gespannter Fundus an Bedeutungsvarianten möglich. Paul Celan verfügt über eine fundierte musikalisch-satztechnische Bildung. Bekanntlich überträgt er Fachbegriffe wie Fuge oder Engführung virtuos in seine Poetik und transzendiert nun auch den schillernden und semantisch reich aufgeladenen Titel Corona zu einem ebenso kostbaren wie fragilen Konstrukt. Wie sehr sich Celan freilich sowohl des musikalischen als auch des theologischen Sinngehalts der Corona bewusst ist, zeigt sich unter anderem darin, dass er in seinem Gedicht Anabasis das Unde suspirat cor, also das aufseufzende Herz aus Mozarts Arie Tu Virginum Corona, wirkmächtig zitiert. Hier im Gedichtband Die Niemandsrose beschreibt Celan schon am Beginn von Anabasis den mühevollen Aufstieg zur Erkenntnis und die Rückkehr zum Humanen mit den Worten »Hinauf und zurück in die herzhelle Zukunft«. Auffällig korrespondiert Celans Herzhell mit dem Unde Suspirat Chor aus Mozarts nur mit Streichern besetzter Arie Tu Virginum Corona.
Thank you.
Zusammenfassend wird deutlich, wie sehr nicht nur die musikalische Terminologie, sondern die Musik selbst als Klingendes die Poetologie Bachmanns und Celans erweitert. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass auch der professionell Bratsche spielende Maler Paul Klee um das weite, assoziative Feld der Fermate weiß und dieses musikalische Zeichen immer wieder als Ausdrucksmittel seiner an Zeit- und Raum orientierten polyphonen Malerei übernimmt. So versucht er zum Beispiel in der Zeichnung mit der Fermate die Zeitachse der Musik auf den als zunehmend statisch empfundenen dreidimensionalen Raum der Malerei zu übertragen. Von so einem tiefen, innigen, ja besonderen Verhältnis zur Musik spricht auch Ingeborg Bachmann immer wieder und betrachtet die Musik gar als den Urgrund ihres Schreibens. Tatsächlich kommen sich Musik und Literatur also wieder näher, wie das der antike Musikä-Begriff der Griechen als Einheit von Musik, Dichtung und Tanz ursprünglich nahelegt. Äußerst subtil legt Bachmann nun in ihrem Essay Musik und Dichtung intertextuelle Spuren zu Celans Corona, wenn sie deren Klangevokationen geradezu emphatisch aufnimmt.
So müsste man den Stein aufheben können und in wilder Hoffnung halten, bis er zu blühen beginnt, wie die Musik ein Wort aufhebt und es durchhält mit Klangkraft.
Bachmanns leidenschaftliches Bekenntnis zur Musik wird dann letztendlich in ihrem Roman Malina deutlich im surrealen Bild einer sich zu musikalischen Klängen auflösenden Schrift, die sich zudem ihrer Syntax freischwebend entledigt. Dazu erklingt Mozarts Exultate Jubilate, hier emblematisch als Ausdruck euphorisch empfundenen Glücks.
Ein Brausen von Worten fängt an in meinem Kopf und dann ein Leuchten. Einige Silben flimmern schon auf und aus allen Satzschachteln fliegen bunte Kommas. Und die Punkte, die einmal schwarz waren, schweben aufgeblasen zu Luftballons an meine Hirndecke. Denn in dem Buch, das herrlich ist und das ich also zu finden anfange, wird alles sein wie Exultate Jubilate.
Thank you.
Eltern.